Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
Vielleicht erinnert sich ein paar noch daran. Vor einigen Monaten, genauer gesagt im April, war eine spannende Gründerin zu Gast, die das Problem der Fast Fashion Industry angeht. Ich habe damals schon erwähnt, dass es eine Fortsetzung geben wird, um die Entwicklung des Startups Bloom zu verfolgen. Heute wird das Versprechen umgesetzt und ich freue mich sehr, einmal mehr Sophia Haas im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin gespannt, was in der Zwischenzeit alles passiert ist und wo Bloom heute steht. Schön, dass du wieder da bist, Sophia.
Danke vielmals, Sira. Ich freue mich auch, wieder da dabei zu sein.
In der letzten Folge hast du dich ja schon in einem Wort vorgestellt, nämlich mit passioniert. Heute möchte ich gerne den Spieß umdrehen und ich bitte dich, dein Startup Bloom in einem Wort vorzustellen.
In einem Wort? Darf es auch zwei Wörter sein?
Ausnahmsweise ist das in Ordnung.
Ich würde sagen, so Collective Change oder Collective Growth. Aber definitiv einfach so ein Fokus auf the Collective.
Spannend. Collective Change und Collective Growth klingt schon mal sehr vielversprechend. Wie gerade gesagt, es sind schon ein paar Monate vergangen. Und für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die die erste Folge nicht gehört haben, entweder ihr pausiert jetzt und lasst euch zuerst die Folge vom April an, was ich natürlich sehr empfehlen kann. Alternativ hilft es vielleicht, den Ausschnitt mit Sophias Pitch vom letzten Mal nochmal anzuhören.
Pitch doch Bloom für unsere Hörerinnen und Hörer.
Die Statistik zeigt, dass mehr als 500 Milliarden US-Dollars worth of clothing jedes Jahr weggeworfen werden, wo eigentlich noch im guten Zustand sind, könnten entweder genutzt werden oder weiterverkauft werden. Und anhand von diesen Zahlen sieht man, dass einfach die Reselling-Solutions, die wir bereits haben, ineffizient sind. Und für den Käufer ist immer ein bisschen ein Risiko dabei, um online etwas zu kaufen, das Secondhand ist, wo du die Qualität nicht vorher kannst checken, wo du auch nicht kannst eine Größe grösser bestellen oder eine Größe kleiner bestellen. Und du kannst auch nicht zurückgeben. Und darum die Ineffizienzen tut Bloom eigentlich tacklen, indem wir den physischen Flohmarkt digitalisieren.
Okay, also dann auch wirklich eben die Verbindung zwischen der physischen Verkaufsstelle und dann aber auch der digitalisierten Version über eine App.
Genau.
Jetzt, wo wir den Pitch gehört haben, Sophia, es hat sich sicher einiges da. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an dich und dein Startup von ein bisschen mehr als einem halben Jahr zurückdenkst?
Ja, mega, mega viel. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe ja vor einem halben Jahr, fast schon ein Jahr, eigentlich mit dem MVP-Launch mega beschäftigt gewesen und bin extrem fokussiert gewesen auf die technische Lösung. Und ich habe gedacht, ja, wenn die App steht, dann steht auch mein Startup und das Business. Und habe mich extrem an die App geklammert. Und leider ist die Zusammenarbeit mit diesen Tech-Partnern nicht ganz so verlaufen, wie ich mir das erhofft habe. Wir haben sie kurz vor der Fertigstellung der App müssen beenden. Und das war tatsächlich ein rechter Rückschlag gewesen. Ich habe mich, wie gesagt, so fest an die App-Idee geklammert, dass ich auch die Community ein bisschen so aus den Augen verloren habe. Und eigentlich ist die Community das, wo Bloom eigentlich so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Das war wirklich mehr der Call von der Demand-Side, die Leute, die das wollen und cool gefunden haben. Ja, darum bin ich umso dankbarer, dass ich dort gleichzeitig meinen Master an der Uni angefangen habe. Das gibt mir jetzt extrem viel Struktur und Klarheit und hat mir wieder so ein bisschen Fokus gegeben. Und so konnte ich auch wirklich durchatmen und reflektieren. Und das Schöne ist, dass ich jetzt in fast allen Kursen direkt an meinem eigenen Startup eigentlich kann forschen oder die Idee kann weiterentwickeln. Das zeigt mir einfach, ich bin jetzt am richtigen Ort und jetzt gehe ich die nächsten Schritte ein bisschen systematischer an, mit ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen Learnings, ein bisschen Fokus, aber auch wirklich mit einer Gelassenheit. Ich kann den Druck ein bisschen, ja, sitzen lassen.
Hast du sehr schön gesagt. Ich habe eine Folge mit dem Professor Dietmar Grischnig aufgenommen. Er ist ja Professor für Entrepreneurship unter anderem. Und er hat im Podcast auch gesagt, dass es eben bei den Startups fast sogar das wichtigste Learning, das Learning ist, wenn etwas nicht funktioniert. Und dass wir aus dem eben nachher viel mehr kann für einen auch ja, daraus herausziehen, wo einem langfristig mega viel hilft. Also eben, wir werden nachher über das nochmal ein bisschen reden, aber dass etwas nicht funktioniert, heisst ja noch nicht direkt, dass das direkt gescheitert ist oder dass das ganze Startup gescheitert ist. Für die zeitliche Einordnung, wir haben ja eben vor mir so einem halben Jahr die Aufnahme gemacht. Wann hast du die Partnerschaft dann müssen beenden? Also, dass wir so ein bisschen das einrahmen können. Wann ist das ungefähr gewesen, wo du dann gemerkt hast, nein, ich glaube, die App wird doch nicht fertiggestellt?
Eigentlich relativ unmittelbar danach. Für die nächsten zwei, drei Wochen ist das doch ein bisschen, hat sich das herauskristallisiert, dass wir nicht auf den grünen Zweig kommen. Und statt dass ich wie noch mehr Zeit und noch mehr Ressourcen rein investieren, habe ich eigentlich entschieden, zum einen Cut zu ziehen und zu sagen, hey, I take the learnings, I take the experiences. Also ich habe wirklich noch nie so viel gelernt wie mit dem MVP-Launch. Wir haben es ja wirklich auch mit einem ordentlichen Alpha-Launch und Beta-Launch implementiert und getestet mit real Users, real Sellers. Und jeder, der dort reingelaufen ist, hat mich gefragt, hey, was findest du intuitiv, was findest du jetzt nicht so intuitiv? Würdest du das brauchen? Würdest du so eine Feature gerne wählen? Würdest du das noch spannend finden? Also ich habe so viel gelernt und können mitnehmen. Aber es ist dann relativ schnell klar geworden, dass es echt keinen Wert hat, um noch länger und noch mehr Zeit in das zu investieren. Und ich wollte eigentlich von vorne anfangen. Also am Anfang noch nicht recht gewusst, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesagt, okay, erstmal beenden.
Und manchmal ist genau der Schritt dann der wichtigste, als wenn man etwas ewig lang nicht sieht, aber eigentlich weiss, wahrscheinlich ist das nicht das Richtige.
Ja, auch viel wegen sunken cost, sagen, hey, jetzt habe ich so viel schon investiert, will das wie nicht aufgeben. Aber manchmal ist es einfach gescheitert, um das Plaster abreißen und sagen, hey, fresh start.
Und da kommt wieder der Vorteil von einem Startup, die Agilität, die vielleicht ein grosses Unternehmen weniger hätte.
Total, ja.
Ein Aspekt, den wir in der letzten Folge relativ umfassend thematisiert haben, ist das Entrepreneurial Talent Program, das ETP-Programm, das es der HSG gibt. Tippi, hast du ja mitgemacht gehabt. Was ich mich jetzt natürlich frage, eben, wenn es kurz nachher noch so ein bisschen rauskristallisiert war, okay, das mit der App, eben, das müssen wir irgendwie anders machen, es funktioniert so nicht. Wie ist es generell für dich im Programm dann weitergegangen nach der Aufnahme? Oder wie hast du das Programm abgeschlossen? Das ist ja inzwischen, beziehungsweise deine Kohorte ist ja inzwischen abgeschlossen, richtig?
Genau, ja. Hey, eigentlich hat sich dort nachher relativ schnell etwas ergeben mit einem potenziellen Co-Founder. Ich hatte dann eigentlich zwei Techies an Bord gehabt. Jemand, der so ein mehr Senior ist, mit extrem viel valuable experiences, auch schon in einem Startup, auch schon einen erfolgreichen Exit von 100 Millionen mitgemacht hat. Also er ist schon in einem Startup Scale-Up Experience gehabt. Darum war ich eigentlich relativ happy gewesen. Und noch ein anderes Tech-Girlie, das ich gerne hatte. Und mit dem Team habe ich eigentlich das Entrepreneurial Talents Programm abgeschlossen. Bloom hat dort auch als ein von den Gewinner-Startups sind wir ausgewählt worden. Was mega, mega cool war, so ein bisschen bestätigt.
Gratulieren!
Danke so vielmals. Ja, es hat mir ein bisschen Bestätigung gegeben, so, hey, die Vision ist gut. Die Idee ist gut. Es ist ein bisschen die Frage, wie kommen wir jetzt dort hin? Aber so ein bisschen die Validation, das hat es mir auf jeden Fall gegeben.
Ich erinnere mich, du hast dann auch erzählt im letzten Gespräch, dass eine von deinen grössten Herausforderungen im Moment damals war, eben das Team aufzubauen, also die ganze Teambuilding-Aspekt. Heisst es, in dem Moment hast du eigentlich die Herausforderung können insofern ja, anpacken, wenn du die zwei Tech-Personen an Bord geholt hast, oder?
Ja, hey, mir ist irgendwie noch nie schwer gefallen, um Leute dafür zu begeistern. Ich hatte relativ oft Leute, die gesagt haben, sie würden gerne Teil davon sein und mitwirken. Was mehr happert, ist wirklich noch zusammen arbeiten und uns auch darauf einigen, wie gehen wir jetzt da vor, was sind die nächsten Steps, wie wird das Ganze finanziert, wer ist für was verantwortlich. Das sind so ein bisschen mehr die Challenges, die es schlussendlich dann auch mit dem Techie leider nicht geklappt hat. Wir haben ja den Podcast, glaube ich, im April aufgenommen. Und der ETP war dann so im Mai, Juni fertig gewesen. Und dann so im August habe ich eigentlich so ein bisschen den Tiefpunkt erreicht mit dem Projekt, weil dort ist eben die Zusammenarbeit mit dem potenziellen Co-Founder zu Bruch gegangen. Plus hat es eine andere Co-Founderin gegeben oder potenzielle Co-Founderin, das war eine, die wir extrem aligned waren on the long-term vision, on the why. Und es ist so wie für mich der the most ideal, the perfect dream co-founder gewesen. Wir sind relativ lange in Kontakt gewesen und es hat geheißen, wenn sie dann zurück ist vom Austausch und Studium fertig hat etc., im August würde sie dann Teilzeit eigentlich mit einsteigen. Und sie hat dann relativ kurzfristig ist sie abgesprungen, weil sie hat eine super Job-Opportunity bekommen. Also ich kann sie ihr gar nicht verübeln. Es ist wirklich so ein Traumstil von ihr und supportet sie auch mega bei der Entscheidung. Für mich persönlich und für Blum war es einfach ein herber Rückschlag. Ich habe so gedacht, wow, jetzt stehe ich allein da und wie mache ich weiter? Und das war schon ein eine Herausforderung gewesen, nach wie vor.
Mhm. Ich sehe da den grossen Unterschied zwischen Leuten begeistern, aber den Leuten auch strategisch einzubinden. Das sind natürlich Welten, weil das Begeistern ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und insbesondere bei Blum sehe ich die Begeisterung. Ich meine, die hat mich auch gepackt, als du mir das erste Mal davon erzählt hast.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist dann so eine Seite vom Gründen, wo man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat, wie schwierig das sein kann, gerade am Anfang nichts zu finden. Weil in einem grossen Konzern, so stelle ich es mir jetzt vor, ich habe jetzt noch nicht 100 Startups gegründet, im Gegenteil, aber in einem grossen Konzern, wo du etablierte Strukturen hast, oder sei es auch nur in einem mittelgrossen Unternehmen, dann ist es ja relativ einfach, weil du hast die spezifische Rolle und die Personen, die sind ja dann meistens, je nach Position, auch nicht so voll dran gebunden, sondern vielleicht nach ein paar Jahren wechseln sie wieder. Aber wenn ein Startup noch relativ in den Anfang steckt, dann ist es eigentlich etwas anderes, oder? Vor allem, wenn man auch nach Co-Founders sucht.
Ja, total. Man muss einfach mega allein sein auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und das hat man halt noch nicht zusammen geschafft. Man muss sich erstmal auch als Person kennenlernen. Etwas, was für mich relativ zentral war, bei dem potenziellen Co-Founder, was dann zu Bruch ist, so ein bisschen die Vorstellung war, wie wir jetzt angehen, mit dem also er hat einen fixen Gehalt wollen. Er ist der Meinung gewesen, er müsse Vollzeit an dem arbeiten. Vielleicht, wenn er so Teilzeit irgendwo anders mal angestellt ist und Teilzeit bei Blum das entwickelt. Und er hat gefunden, die Person, die verantwortlich ist für das Produkt, muss 100% daran arbeiten und das wäre er. Und er hat eigentlich einen Lohn, wie einen ganz tiefen Lohn. Also er ist mega fair geblieben. Er hat nicht gesagt, Gott, was für einen Lohn. Sondern extrem fair, aber das hätte halt bedeutet, dass ich sofort Investorengelder hätte müssen aufnehmen müssen. Was ich aber noch nicht kann wählen, bewusst nicht. Ich möchte, dass Blum organisch kann wachsen und nicht irgendwie von außen so unter Druck gesetzt wird. Darum habe ich mich dann dagegen entschieden und auch ich gemerkt, dass unsere Vision sich nicht ganz deckt. Oder ich möchte jemanden, der bootstrappen will und bereit ist, um ihre Zeit zu investieren für Equity und nicht von Anfang an schon auf einen Lohn angewiesen ist, weil das wäre einfach nicht realistisch gewesen und hätte wirklich zu viel Druck jetzt auf Blum ausgeübt.
Absolut. Und das sind dann die Sachen, wo man nicht in der Theorie liest, oder? Das macht es dann genau noch spannender, weil wenn man einfach so würde sagen, okay, wir schauen nochmal Theorie an, man beginnt bei dieser Phase und dann geht das dann so langsam mit der Zeit, geht es in die nächsten Phasen über. Dort wird das dann oft, also gut, natürlich wird das in der Theorie auch behandelt, aber oft hat man das dann gar nicht so auf dem Schirm. Wie bist denn du jetzt mit dem umgegangen? Weil eben, also es tönt schon nach recht viel Energie, wo man in etwas gesteckt hat und dann merkt, oh je, so wie ich es mir vorgenommen habe, funktioniert es nicht. Aber ich kann schon spoilern, es war nicht so, dass du dann einfach den Kopf in den Sand gesteckt hast und aufgegeben hast, weil sonst gäbe es wahrscheinlich jetzt auch die Podcast-Folge nicht. Wie hast du also denn die Herausforderung an dich genommen und wie bist du denn mit dem umgegangen?
Hey, ich habe zuerst ein bisschen einen Break gebraucht von dem Projekt, weil ich wirklich mega lang so ein bisschen verbissen war. Ich bin zuerst auf die App und nachher hat das mit der App nicht so geklappt. Dann wollte ich unbedingt einen Co-Founder finden und ein Team aufbauen. Dann hat das nicht geklappt. Und dann war ich wirklich so, wow, ich kann wie nicht mehr. Und einfach mal einen Break gebraucht. Und dann habe ich im Sommer eigentlich nicht wirklich viel für Blum gemacht. Und dann einfach mich aufs Studium jetzt konzentriert. Und es gibt mir mega viel so Inhalt, oder? Und ich merke, dass ich halt mega viel Synergie kann nutzen zwischen dem Studium und Blum. Und ich gehe das Ganze jetzt so ein bisschen gelassener an. Also die Vision ist nach wie vor da und ich will die auch verfolgen. Ich bin jetzt einfach nicht mehr so aufs operative Business fokussiert. So die Operations habe ich jetzt pausiert und das darf ich ja zum Glück, weil ich habe noch keine Investoren im Nacken, wo irgendwie schauen, hey, was machst du jetzt mit unserem Geld? Sondern ich kann easy peasy sagen, hey, Operations auf Null abgeschoben, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Master. Und das ist das, was ich jetzt momentan mache. Aber Gleichzeitig hat sich auch mit der Co-Founder-Suche etwas entwickelt. Wir haben eine neue Techie onboarded, gerade mega recently. Und sie ist super, sie ist mega ein personal fit. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich es nicht mehr so möchte, ihr zwingen, kommt sie einfach irgendwie ein bisschen zu mir. Und ich bin extrem viel interessante Leute kennenlernen in diesem Space. Ich mache mehr Interviews auch mit Secondhand-Stores. Ich tue mich jetzt nicht mehr so unter Druck setzen, dass ich heute und morgen die App muss neu launchen und nochmal entwickeln, sondern sagen, hey, erlaubt mir jetzt, um die Learnings integrieren und auch meinen Rucksack mit noch mehr Skills zu füllen, mit noch einem grösseren Netzwerk, und investiere jetzt eigentlich einfach so ein bisschen in mich und meine Skills, und die werden ja in Zukunft auch Bloom weiterbringen und ins Leben rüssen. Jetzt soll ich meinen Fokus eigentlich shiften weg von der vom digitalen Produkt mehr zu der Community und ein bisschen Community wieder aufbauen.
Du hast auch erzählt, Karl. Du siehst, ich bin die ganze Sache auf die letzte Folge am Referieren, was mega spannend ist, gerade zu dir Vergleich zu ziehen, jetzt, wo wir so den Zeitsprung gemacht haben. Hast du auch davon gesagt, dass du wieder mehr Events möchtest organisieren? Irgendwie, du hast von einer Modenschau geredet, Oktoberfest Editions. Also ich sehe, du hast damals schon sehr viele Ideen gehabt. Meinst du mit Community auch etwas in die Richtung oder eher so generell der Netzwerkaufbau?
Ja, gute Frage. Also die Oktoberfest Editions und die Modenschau sind eigentlich gedacht gewesen, sobald die App dann steht, kann ich Vollgas die Flomis organisieren. Und die Modenschauen wären Teil von diesen Flomis gewesen und eben verschiedene Editions mit Oktoberfest, Dirndl, Ski Edition, Christmas Edition, whatsoever. Ich habe nach wie vor extrem viele Ideen für so Events. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, eben dadurch, dass ich operativ eigentlich nichts mehr mache, möchte ich einfach eine Online-Community aufbauen und Leute, die möchten, ja, Change herbeiführen in dieser Industrie, die möchten ein bisschen nachhaltiger leben, aber gleich können sich ausleben mit der Mode und so weiter. Genau.
Welche Rolle, du hast gesagt, du lernst aktuell auch mega viele Leute in dieser Branche oder in interessanten Branchen kennen. Spielen so Networking-Events eine Rolle oder wie kommst du an die Leute? Das ist das, was ich mich dann auch noch frage, weil es ist ja doch auch ein bisschen spezifisches Umfeld, wo für dich dann tendenziell interessant wäre. Wie machst du das?
Hey, ich muss sagen, LinkedIn eröffnet mir extrem viele Türen zu spannenden Leuten. Ich bin jetzt auch ein bisschen aktiver wieder auf LinkedIn und share ein bisschen more about the journey und wieso ich jetzt wieder zurück bin an die Uni und so weiter. Und dadurch habe ich extrem viele spannende neue Kontakte können kennenlernen. Dann aber auch das Mentoring-Programm von der HSG. Da habe ich mich angemeldet und habe morgen mein erstes Meeting mit meinem Mentor. Mega lässig, er arbeitet bei Amazon und er ist mega techy. Also der kann mir sicher sehr gut beistehen und ich es mega lieb. Dann habe ich noch durch den Entrepreneurial Talents Programm, wo ich dort als eine der Gewinnerinnen ausgesucht worden bin, habe ich einen Coach bekommen beziehungsweise einfach eine Coaching-Sitzung mit ihm. Und wir sind jetzt so ein bisschen im Kontakt geblieben. Und das ist sicher auch ein mega wertvoller Kontakt, der selber schon Unternehmen aufgebaut hat und absolut am Hustlen ist, von dem ich sicher sehr viel lernen kann. Und dann einfach auch so References, also Leute, die mich irgendwie weiterempfehlen oder mir irgendwie erzählen von jemandem und sagen, du musst dich unbedingt mit einer Person connecten und so weiter. Ich bin jetzt einfach mega offen und gehe auch offen auf die Leute zu, wo ich das Gefühl habe, hey, sie machen irgendetwas Spannendes. Ich finde es auch cool, um Leute bei ihren Projekten zu unterstützen, wo ich kann. Und ich glaube, wir gehen jetzt so ein eine Zeit, wo es darum geht, um Synergien zu nutzen und wirklich kollektiv eigentlich Change herbeizuführen und nicht jeder in seinem eigenen kleinen Family. Mhm. Ich bin gespannt, was sich jetzt alles noch so ergibt.
Mhm. Ganz im Sinn von Collective Growth, oder? Wo du schon am Anfang erwähnt hast, ich sehe, wie das alles zusammenhängt. Das klingt mega gut. Und du hast auch gesagt, das letzte Mal, da komme eigentlich wieder darauf zurück, dass zum Beispiel auch eine von deinen Methoden ist, und ich nehme an, die ist immer noch bewährt, mit so vielen Leuten wie möglich zu reden und die Ideen zu teilen und Inputs einzuholen. Und dann, jetzt hast du auch viele Learnings, wo du, wie du gerade gesagt hast, auch Inputs kannst teilen. Was natürlich sicher auch cool ist, wo du siehst, ah, ich kenne die Situation, bin vielleicht auch mal dort gewesen oder bin jetzt gerade in dieser Situation.
Total. Einfach nur schon, hey, ich habe wirklich eine App entwickelt. Ich habe das gelauncht, ich habe das getestet, ich habe Feedback eingesammelt. So, ja, es ist nicht so rausgekommen, wie ich mir das erhofft habe, aber die Learnings, die nimmt mir niemand, oder? Und das bringt mich jetzt mega weiter. Also auch wenn das jetzt ein challenging Zeit war, wirklich herausfordernd, bin ich so dankbar. Weil jetzt kann ich auch sagen, okay, ich gehe jetzt ein bisschen bedachter an das an, aber es hat es gebraucht, dass ich mich zuerst reinstürze und mal ein bisschen fail forward und wirklich mal schaue, was funktioniert nicht, oder? Und ja, auf dem kann ich jetzt drauf aufbauen.
Die Positivität finde ich mega inspirierend. Und das ist schlussendlich auch das, was es braucht, wenn man in der ganzen Startup-Szene ist, dass man den Glauben an das eigene Projekt nicht verliert, sondern eben aus den Hürden vielleicht eine Chance
und lernt, oder? Und pivotet. Also ich sehe es jetzt eher so ein bisschen als ein Red Flag, wenn irgendwie ein Founder an seiner allerersten Idee festhält und sagt, nein, die Idee ist so gut, ich muss sie jetzt genau so implementieren. Ich habe jetzt den Fokus ein bisschen geändert und suche jetzt mehr so das Problem. Das ist auch etwas, was ich jetzt in einem coolen Kurs an der Uni gelernt habe, Lean Venturing. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass das Problem muss wie das Zentrum sein, von wieso dass wir etwas machen. Und das Problem probieren zu quantifizieren. Und das Problem ist nicht nur, wie mühsam ist etwas, sondern auch, wie viel Geld kostet das ein Kunde oder eine Person? Wie viel könnte man das Leben einfacher machen? Die emotional frustration oder ein bisschen loweren. Und all das, jetzt fokussiere ich mich so ein bisschen mehr auf welche Pain Points kann ich wie am besten lösen, am effizientesten, am kosteneffizientesten für alle Beteiligten.
Mhm. Mega spannend. Und da aber wenn in der Uni dann quasi genau die Kurse auch noch hast besuchen, jetzt in deinem Master, du machst den Master in Business Innovation, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, dann ist es natürlich umso spannender, wenn du gerade das, was du in der Praxis erfährst, auch noch in einen theoretischen Kontext setzen. Du hast erwähnt, dass du jetzt gerade wieder einen neuen Techie am kennenlernen, beziehungsweise du hast jetzt einen neuen Techie an Bord seit Kürzerem. Was ist denn jetzt so deine Vision, jetzt wo du eine Person wieder potenziell an Bord hast, die das technische Know-how hat, gibt es wieder etwas in Richtung App? Oder sagst du gehst bedachter vor? Oder was sind jetzt so die Pläne?
Hey, das ist eine sehr gute Frage. Und das werde ich morgen auch mit meinen zwei Mentoren anschauen, wie ich da am besten vorgehen sollte. Weil ich merke, sie kommt mit extremer Motivation und Drive rein. Und sie ist extrem effizient. Sie hat auch schnell schon eigentlich die erste Version von der App gebaut, ohne dass ich irgendwie gross haben Input gegeben. Also sie hat mega viele so Eigeninitiativen und es ist mega crazy, um zu sehen, wie schnell sie ist. Mit dem habe ich echt gar nicht gerechnet. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen noch, dass ich dachte, oh ja, okay, ich weiss gar nicht, was ich überhaupt jetzt schon eine zweite App launchen. Bin ich ready, um wieder die Flow-Mies zu organisieren? Oder wollte ich eher noch ein bisschen operativ mich zurückziehen und mehr auf mehr so Strategie, oder? Was auch meine Partners, Key Partners werden sein und Secondhand Stores, mich auf die konzentrieren. Weil long-term möchte ich Software für Secondhand-Stores verkaufen, damit sie ihr Inventar können ein bisschen digitalisieren und auch managen. Sie haben absolut keine Tools. Die Industrie läuft bis heute noch mit Pen and Paper. Ich bin jetzt auch für den Lean Venturing-Kurs in Berlin zu Secondhand-Stores gegangen und habe mal ein bisschen Fragen gestellt. Und die wirklich mit Pen and Paper, mit einem Büchlein, schreiben sie sich das auf und da ist einfach nichts gegangen, oder, in den letzten Jahren. Und die einzige Innovation, die es im Reselling gab, ist nur E-Commerce, oder? Das ist dann wirklich nur online. Aber im Offline-Reselling, in diesen Secondhand-Stores, hat es einfach noch keine digitale Lösung, die irgendwie die Pain-Points adressiert. Und ich möchte mich auf die Pain-Points der Secondhand-Stores konzentrieren, aber auch eine Plattform, wo Users, Nutzer, also die Käufer, können alle Items filtern und suchen in den Secondhand-Stores in der Nähe. Weil momentan ist es einfach eine Blackbox. Du gehst einfach in den Secondhand-Store, schaust mal rein, vielleicht gefällt dir etwas, aber dann ist es vielleicht nicht in deiner Größe und dann kannst du einfach wieder rauslaufen. Weil du kannst ja nicht eine Größe grösser haben oder eine Größe kleiner. Und weil die Painpoints einfach so da sind, würde ich mega gerne eine Lösung entwickeln, um das eigentlich so ein bisschen smart matchen. Der Supply, was die Leute bringen, mit Leuten, wo es passt. Und die Insights von den Secondhand-Stores waren auch gewesen, gefunden, es wäre super, wenn sie Kleider bekommen in einer Größe 40 für Frauen, dass sie an ihren Kunden mit Größe 40 Frauen könnten irgendwie notifizieren, hey, we got an item that might fit you. Oder? Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man es ein bisschen einfacher und effizienter macht, das Matching von Supply and Demand. Weil Supply hat unendlich viel, Demand hat auch unendlich viel, aber es ist noch nicht effizient, um das zu finden und das irgendwie zu verbinden.
Also es gibt noch keine Plattform dafür?
Nein, genau. Es ist entweder rein analog und dann ist wirklich so eine Blackbox und du weißt nicht, was in diesen Stores ist. Sie haben viel Mühe, sie müssen da irgendwie digitalisieren. Sie wollen zwar irgendwie einen digitalen Auftritt haben, sind auf Instagram zum Teil, aber das ist nicht das Gleiche, oder? Und ich möchte echt den Leuten die Möglichkeit geben, um online schon ein bisschen browsen, was ist in der Nähe, aber auch Empfehlungen zu bekommen. So, hey, in deiner Nähe wird das und das Item verkauft, wo deiner Größe entspricht und auch deinem Personal Style. Also ich möchte einen KI-gestützten Empfehlungsmechanismus einbauen, wo deinen persönlichen Stil so ein bisschen kennt und weiss, was du für eine Größe hast und dann dir kann Recommendations geben, so basierend auf previous purchases. Die und die Kleider passen dir mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% oder whatever, oder? Und dann kannst du selber entscheiden, gehst du in den Store oder gehst du nicht. Oder dann schaust du ein bisschen auf einer Map, siehst die verschiedenen Stores und dann siehst du, oh, in dem Store hat es jetzt irgendwie 15 Items, die mir von der Größe her passen und 10 Items, die mir vom Stil passen. Und irgendwie, weißt du, dann weißt du, lohnt es sich, um dort hingehen oder nicht. Und wenn du jetzt ein spezifisches Item suchst, wie, keine Ahnung, irgendwie eine Jogginghose, dann kannst du nachher eine Jogginghose suchen und weißt nachher, welche Secondhand-Stores hat eine Jogginghose in deiner Größe. Weil wenn ich jetzt eine Jogginghose suche, dann muss ich mich durch jeden Secondhand-Store zuerst durchwühlen. Und meistens finde ich doch mit meiner Größe. Es ist noch relativ schwierig.
Was mir gerade durch den Kopf schießt, wenn dann so eine, es ist jetzt schon sehr zukunftsorientiert natürlich, aber wenn so eine Plattform dann existiert und dann viele verschiedene Secondhand-Stores dort aufgeschaltet sind und ihre Produkte aufschaltet, könnte es dann auch so zu einer Art Wettbewerb werden. Weil wenn ich eine Jogginghose suche, dann will ja jeder Secondhand-Store, dass ich ihre Jogginghose nehme.
Also dass es wie so ein Wettbewerb ist zwischen den Secondhand-Stores?
Ja, oder dass sie dann sagen, aber mir muss zuerst angezeigt werden und ich will irgendwie so ein bisschen in diese Richtung.
Das kann gut sein. Wir könnten vielleicht dort auch irgendwie Paid Placements anbieten, dass sie in die eigene Ware können, pushen können. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber es sollte eigentlich schon den Nutzern das anzeigen, was ihnen einfach am besten wird passen, von der Größe her und vom persönlichen Stil. Es sollte wirklich einfach hyper-personalized sein. Dann kann es sein, wenn ich eine Jogginghose suche, dass mir eine andere Jogginghose angezeigt wird, wie jetzt zum Beispiel vielleicht dir, obwohl du vielleicht in der gleichen Umgebung suchst. Aber von der Größe her unterscheiden wir uns und so weiter. Also es sollte schon eigentlich personalized sein und wirklich auf den User. Ich glaube, von dem haben nachher auch Secondhand-Stores am meisten, wenn die Users auch happy sind mit dem, was sie gefunden haben.
Ja, das sehe ich absolut. Heisst aber auch, dass der Fokus tendenziell dann nicht mehr auf den Flohmarkt würde liegen, sondern wirklich hauptsächlich auf den Secondhand-Läden.
Genau, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Shift. Und das muss ich jetzt auch so ein bisschen kommunizieren mit meinem neuen Techie-Girl. Wir müssen es da noch ein bisschen alleine nehmen. Da kommt wieder die strategische Einbindung vom Team und schauen, dass wir allein sind an den Next Steps und Roadmap etc. Ja.
Mhm. Du hast kürzlich ein Video gepostet, wo du Reality Check genannt hast. Das habe ich natürlich gesehen und ich habe es mega cool gefunden. Wieso ist es dir so wichtig, so transparent zu sein? Also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, nein, ich mache jetzt nicht nochmal einen Podcast oder auf Instagram soll es so wirken, als wäre alles perfekt und wir sind quasi auf dem Markt mit allem und es läuft genauso, wie wir es immer vorgehabt haben. Aber du hast dich für den Transparenzweg entschieden quasi. Wieso?
Ich würde es schätzen, wenn Leute ein bisschen ehrlicher werden mit ihren Rückschlägen auch. Und weil ich möchte den Leuten auch sagen, hey, ein Rückschlag, it's not the end of the world. It's maybe even the beginning of it. Also es ist wirklich so, hey, you can actually redirect yourself and redirect the whole project. Und das ist so ein Blessing. Und ich finde, man kann so fest aus dem schöpfen. Und ich bin auch zum Glück in der Position, wo ich darf so ehrlich sein und sage, hey, es läuft sich nicht nach Plan. Weil ich habe auch keine Investoren, die sich dann irgendwie Sorgen machen, dass ihr das Geld nachher nicht mehr wert ist. Ich schulde niemandem etwas. Und es ist niemand da und sagt, Blum muss jetzt liefern und Blum muss jetzt das und es muss jetzt so gut sein. Ich kann wirklich einfach at my pace, so wie ich es für richtig halte. Und ich bin einfach gern authentisch und nahbar und teile auch gerne mit den Leuten, wenn es halt mal nicht so läuft. Das, mehr viele Leute haben das Gefühl, ich habe voll mein Leben im Griff und ich mache das und jenes und nene. Und ja, ich mache viel, das ist so. Ich reise extrem viel an. Habe auch extrem viel Passion für so viele Sachen. Wie Stichwort vom letzten Podcast, da ist das Passion. Aber genau, ich finde, man sollte auch können, ja, sharen, wenn es mal nicht so läuft. Weil das bringt ja auch den anderen Leuten ein bisschen, gibt ihnen ein bisschen Mut. Weil bei allen, also bei allen gibt es Ups und Downs. Und ich finde es wie auch ein bisschen egoistisch, wenn man nur die Ups teilt irgendwie.
Das ist eine sehr schöne Einstellung. Und eben, man sagt ja, auf Social Media ist schon ein Bubble, wo kreiert wird. Und alle zeigen immer das Beste vom Besten, weil das ist ja das, was die Leute vielleicht sehen wollen. Andererseits gibt es ja so viele Gründerinnen und Gründer, die möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind, wo man dann vielleicht auch wieder Leute kennenlernt, die Erfahrungen dazu haben, oder? Es braucht aber auch Mut für so einen Schritt, würde ich behaupten. Weil du tust dich ja auf eine Art dann auch entblößen, indem du das einfach offen und ehrlich sagst, oder?
Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich... Also ein bisschen etwas mit dem, das ist ein bisschen meine Stärke geworden, dass ich mich für nichts schäme und irgendwie nicht das Gefühl habe, ich muss irgendetwas gerecht sein oder werden. Ich habe mega Frieden gefunden mit meinem unkonventionellen Werdegang. Auch, dass ich nach dem Studium erst mal 3 Jahre Pause gemacht habe, nach dem Bachelor und irgendwie zuerst mit einem Foodblog durchgestartet bin und ich Content Creator war, was so Fan von HSG und Studium und BWL ist. Ja, jemand anders, der irgendwie im Consulting ist, hat jetzt mehr Corporate Experience und so weiter. Also mein Weg ist schon von Anfang an sehr unkonventionell gewesen. Aber ja, ich habe ein bisschen Frieden gefunden mit dem.
Und aus jeder noch so unkonventionellen Entscheidung oder die Etappe hast du dann wieder etwas gelernt, was sich irgendwann dann zu einem grossen Ganzen zusammenfügen kann. Und selbst wenn nicht, eben, irgendetwas lernst du immer dabei. Trotzdem nimmt es mich jetzt Wunder, aber du hast gesagt, das ist auch nicht deine Stärke und du hast gelernt, mit dem umzugehen und dich nicht zu schämen. Aber woher nimmst du trotz allem die Motivation und auch Kraft, dran zu bleiben? Weil eben, es wäre ja, genau weil du vielleicht nicht nur in die externe Investierende an Bord hast, wäre es ja eigentlich relativ einfach, auch einfach zu sagen, nein, ich höre jetzt auf, das reicht mir, ich habe jetzt genug von Blumen. Ich starte vielleicht irgendwann etwas Neues, aber mache jetzt zuerst mal etwas anderes. Was gibt dir so den Willen, das nicht zu machen im Moment?
Hey, gute Frage. Ich glaube einfach die Vision, so die End-Vision, ich sehe die mega klar. Ich glaube, weil ich auch die Pain-Points so gut kenne, wenn ich selber als ehemalige Shopaholic Mode liebe und ich liebe es, mich auszuleben und verschiedene Sachen anzulegen und mich aufzuteilen und so weiter. Ich kenne die Needs, ich kenne die Branche, ich kenne den Markt sehr gut. Und darum habe ich das Gefühl, braucht es einfach noch eine Lösung. Die Lösung, die sie jetzt hat, sind mega fragmentiert. Und es ist relativ frustrierend zum Secondhand shoppen. Und darum, ja, ich habe mega fest an dieser Vision fest. Und dass wir den Konsum neu denken. Und ich möchte, dass den Leuten so einfach wie möglich machen, nachhaltiger können zu konsumieren und nachhaltiger können auch ihre Liebe zur Mode können ausleben. Und ja, ich liebe Mode, aber ich habe einen Hass gegen den Überkonsum entwickelt und darum bin ich wie so gezwungen, zum einfach eine Lösung zu schaffen, auch zum einfach meine Needs zu befriedigen. Also ich brauche die Lösung.
Aber du hast vorher auch treffend gesagt, man sollte bei einem Problem beginnen. Und auch nur schon, wenn du selber das Problem siehst, du wirst nicht die Einzige damit sein, beziehungsweise du weißt ja, dass du nicht die Einzige damit bist. Mhm. Also ist das ja eigentlich dann ideal, wenn du selber das Problem auch hast, weil du dann genau kannst nachvollziehen, was denn alles so die verschiedenen Gefährdpunkte sind.
Ja, ich bin definitiv sehr nah am Markt. Ich bin sehr nah an den Customers. Die Customers haben auch den MVP mitentwickelt. Sie haben Fokusgruppen durchgeführt. Ich habe sie interviewt. Ich habe wirklich von Tag 1 ist mir mega, mega wichtig gewesen, um etwas zu entwickeln, das die Leute auch brauchen. Ich möchte den Leuten das Leben einfacher machen. Und darum ist es so wichtig gewesen, um ihre Painpoints und ihre Ansichten zu integrieren von Anfang an.
Was sind denn jetzt so deine konkreten Ziele für so das nächste halbe Jahr bis das nächste Jahr? Wo soll Blum an. Du hast schon ein paar Sachen erwähnt, aber wenn du jetzt mal so auf den Punkt springen müsstest, was wären so, weiss nicht, 2, 3 Ziele, auf die du dich fokussieren möchtest?
Ich möchte definitiv Requirements definieren für so eine B2B-SaaS-Lösung für die Secondhand-Stores? Möchte es auch vielleicht mal testen, einen Pilot machen, eventuell auch so eine stationäre Kleiderstange an der Uni mal aufstellen, powered by Bloom, und schauen, wie das so ankommt. Ich möchte Content machen, ich möchte eine Online-Community aufbauen und eigentlich alles so weit ready haben, um den folgenden launchen, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich möchte auch meine Masterarbeit dann über Bloom machen, wo ich dann sicher auch die Leute interviewen und Fokusgruppen und MVP testen und so weiter. Ja, ich möchte das Studium erfolgreich abschließen und Bloom so weit bringen, dass ich voll kann launchen und dann auch irgendwelche Investoren angehen.
Das klingt mega cool, vor allem dann auch, wie du die Synergien kannst nutzen zwischen deinem Studium, dem, was du schon gelernt hast, den potenziellen oder all den neuen Connections, die du hast, auch durch das Mentoring und durch die anderen vielen Sachen, wo du dabei bist. An eine Rückfrage, du hast jetzt gerade gesagt, die stationäre Kleiderstange, über das haben wir jetzt noch nicht so ganz gross geredet. Kannst du kurz nochmal zusammenfassen, was das wäre? Also du hast jetzt eine stationäre Kleiderstange an der Uni.
Genau, ich nenne die Circular Racks und das sollte eigentlich das Netzwerk, also die Vision ist, ich möchte ein Netzwerk aufbauen von stationären Kleiderstangen an unterschiedlichen Point of Sales, nenne ich das. Das kann eine Universität sein, aber auch eine Kinderkrippe. Es kann ein Gym sein, ein Bahnhof, ein Coworking Space, dort, wo sich die Leute sowieso schon aufhalten. Die Kleiderstangen sollten betrieben sein mit der App, dass man so ein bisschen sieht, was ist wo. Und sie sollten so ein bisschen als Convenient Pickup and Drop-off Locations dienen, um wirklich den Kreislauf ankurbeln, ohne dass man jetzt noch extra muss in den Läden und irgendwo dort hinfahren, sondern am besten wirklich das pushen, dort, wo sich die Leute sowieso schon aufhalten. Und das basiert auch so ein bisschen auf meiner Annahme, dass Leute, die an der gleichen Uni studieren, dass ihr Kleiderschrank sich plus minus deckt, gewisse Sachen. Oder die Leute, die im gleichen Office studieren, wenn das Office jetzt mega business casual ist und mit Dresscode, dann haben die Leute wahrscheinlich auch die business casual Kleider daheim. Dann in einer Kinderkrippe Kids Clothing, in einem Gym Gymkleider, dass man eigentlich so ein bisschen effiziente Wege findet, um die Kleider in den Kreislauf zu bringen, mit möglichst wenig Aufwand.
Und für das würde es dann aber potenziell wieder eine App geben. Das wäre dann etwas anderes als quasi die Plattform, die du erwähnt hast, die Secondhand-Stores mit den Leuten zusammenbringt.
Eigentlich wäre es die gleiche Plattform. Ich stelle mir das vor, dass man entweder als ein Store-Owner kann einen Account machen. Das wird dann eine andere User-Role. Die haben auch mehr Recht und können mehr Sachen sehen etc. Haben ein Dashboard. Und dann gibt es den Nutzer, einfach den Kunden. Und der sieht dann auf einer Map, da sind die und die Stores und da sind die und die Circular Racks. Oder? Und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Circular Racks, die irgendwie öffentlich zugänglich sind. Aber dann gibt es vielleicht auch ein paar Circular Racks, die zum Beispiel nur für gewisse Communities zugänglich sind. Genau. Also es sollte immer nur eine App sein. Auch die B2B-SaaS-Lösung für Secondhand-Stores als Inventory-Management, das ist dann eine Komponente und die andere Komponente ist Customer-Facing, wo ich möchte die Vorteile von digitalen Shopping, vom Online-Shopping, wie eben Search-Functions und Filtering-Options, das in analogen Verkauf reinbringen.
Okay, jetzt tun sich die verschiedenen Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenfügen. Und ich glaube, es ist jetzt auch nochmal für alle, die zuhören, ein bisschen klarer, wie das alles zusammenhängt. Und es klingt wirklich mega, mega spannend. Ich bin mir sicher, dass eben so die nächste Zeit auch für dich sehr interessant wird, wenn sich dann eben auch nochmal so die Sache in die Wege leitet. Aber natürlich, du bist jetzt noch im Master. Heisst, du kannst jetzt auch noch das theoretische Wissen zusätzlich dir aneignen, wo du dann optimal kannst nutzen. Ich möchte es trotzdem so gegen Schluss nochmal eine Frage stellen, die ich gerne stelle, weil ich das nämlich ganz spannend finde zum Hören. Möchtest du vielleicht oder hättest du etwas, wo du an Gründerinnen und Gründer oder solche, die es vielleicht mal werden, sagen? Hast du irgendeine Botschaft? Oder?
Also mit dem Problem anfangen und schauen, wie kann man entweder Zeit sparen für die Kunden oder emotional frustration irgendwie loweren oder aber auch Geld. Oder? Die drei Komponenten, dass man schaut, hey, was sind so Pain Points? Und dann wirklich rausgeht, um mit den Leuten zu reden und zu fragen, hey, wie findest du das? Aber zuerst würde ich fragen, haben sie das Problem? Ist das Problem wirklich ein Problem? Oder ist es nur mein Problem? Haben andere Leute auch noch das gleiche Problem? Weil nur ich mich damit auseinandersetze, bringt sie auch nichts. Und man wirklich fragen, hey, ist das Problem ist es wirklich eins, wie gross ist es? Und wenn das Problem genug gross ist, wenn der Painpoint genug gross ist, dann einfach mal mit Lösungsansätzen mal anfangen. Ich sage immer, throw everything to the wall and see what sticks. Schmeiß einfach mal an die Wand und schau mal, was klappt und was klappt nicht. Und einfach, don't be afraid to fail. Like, just go for it. Just try it out. Even if you fail, and so what? Oder? Dann hast du Learnings, dann weißt du auch, das funktioniert nicht. Und dann weißt du auch, wieso es nicht funktioniert. Und dann hast du aber auch Leute, die dir vielleicht sagen, wie es besser würde gehen und wie sie es dann gleich wieder nutzen. Darum kann ich es einfach mal probieren und so schnell wie möglich am Markt die Idee validieren, Input einholen und ja, sich getrauen, um so ein bisschen unkonventionelle Ideen auch reinzubringen. So.
Mhm. Und somit dann vielleicht auch Collective Growth zu erzielen. Jetzt folgt ein kleiner Einschnitt aus der Zukunft. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt, aber besondere Umstände erfordern auch besondere Handlungen. Es sind ein paar Wochen seit der Aufnahme, wo ihr gerade am Hören sind, vergangen. Aber in der Zwischenzeit ist etwas passiert, wo unbedingt Platz finden sollte. Sophia, letztes Wochenende, also vom 6. bis 7. Dezember 2025, bist du auf Berlin gereist. Möchtest du uns sagen, wieso?
Ja, ich bin eingeladen worden an einen super coolen Event von Forbes. So ein 2-Tages-Event. Mit verschiedenen Speakers, mit Lunches, mit Networking-Drinks und so weiter. Und dann ist auch der List-Drop verkündet worden von der 30 Under 30 für Dachregionen, also Deutschland, Schweiz und Österreich.
Und was war das Resultat gewesen?
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, auf die Liste zu kommen. 30 Under 30 Switzerland in der Kategorie Unternehmertum und Gesellschaft. Und ich fühle mich sehr geehrt.
Wow. Forbes 30 Under 30, was eine unglaubliche Auszeichnung. Und ich habe das Gefühl, die meisten haben schon mal etwas von Forbes gehört. Das ist ja sehr ja, international ziemlich bekannt. Also gratuliere an dieser Stelle zu dem Achievement. Das ist wirklich mega cool. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man dort die Auszeichnung bekommt. Meine erste Frage dazu wäre, wie lange hast du schon von dieser Nominierung gewusst? Hast du vielleicht sogar schon zum Zeitpunkt von unserer Aufnahme, von dem eigentlichen Podcast davon gewusst gehabt? Oder ist das eher spontan gewesen?
Nein, ich habe es tatsächlich schon gewusst, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Erstens mal hat mich eine Kollegin nominiert, die vor 2 Jahren auf der Liste war. Und sie hat mich gefunden, Sophia, ich sehe dich auf dieser Liste, ich nominiere dich und. Und sie hat das, glaube ich, schon das letzte Jahr gesagt. Darum habe ich dem wieso nicht so viel Bedeutung gegeben. Und als ich dann etwa jetzt vor 4 Wochen ein E-Mail bekommen habe von Forbes selber, wo sie gesagt haben, ich sei nominiert worden und ich habe es irgendwie von 3'000, mehr als 3'000 Bewerber hat es gegeben, oder Nominationen, bin ich jetzt auf eine Shortlist gekommen von 150 Leuten. Und wir haben dann Fragen müssen beantworten, 4 unterschiedliche Fragen. Und anhand von diesen Fragen und anhand von meinem Profil hat dann eine Jury die besten 30 dann ausgewählt. Wo wir dort den Podcast hatten, habe ich genau die 4 Fragen beantwortet und eingeschickt.
Also ist es gerade noch am Anfang von dem konkreten werdenden Prozess gewesen. Mega lustiger Zufall auch. Und dann ist es eben so gewesen, dass du quasi über die Kollegin nominiert wurdest. Also wird man dort über andere Personen, die einen nominieren, quasi aufgenommen? Oder wie läuft das?
Es gibt ganz verschiedene Wege, um auf die Liste zu kommen. Entweder man nominiert sich selber, das ist auch eine Option. Oder jemand anders nominiert dich. Oder sie gehen zum Teil auch selber so ein bisschen auf die Suche nach jungen Talenten. Sie suchen spezifische Leute, oder, die irgendwie auf die Liste passen, die etwas Cooles unternehmen. Und sie gehen auch selber auf die Suche.
Und was bedeutet es für dich, jetzt Teil von Forbes 30 Under 30 zu sein?
Hey, mega ein Honor und eine mega Wertschätzung für die Vision. Es gibt mir einfach so, also es motiviert mich, dass die Jury von Forbes mir die Plattform möchte geben. Und das heisst, dass sie auch an die Vision glauben. Das heisst, es macht mich unglaublich stolz und mega glücklich. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen ein Imposter-Syndrom, wo man ja, so denkt, ui, momentan ist mein Fokus voll auf der Uni und auf dem ZEMS und alles. Es ist alles ein bisschen miteinander. Und ich das Gefühl habe, hey, Bloom is taking a backseat. Das hat ein bisschen so den Druck erhöht in mir, um auch ja, dem Vertrauen, das die Jury mir jetzt entgegenbringt, so ein bisschen gerecht zu werden und da wirklich nochmal so ein bisschen investieren. Aber ich weiss auch, dass ich die Vision jetzt nicht auf Eis gelegt habe. Ich bin es nicht am Abandonen, sondern ich muss jetzt einfach in mich investieren, ins Fundament. Und das ist jetzt halt ein kurzfristiger Stopp, damit wir ein langfristiges Fundament aufbauen können.
Ich finde deine Ehrlichkeit mega schön. Und auch, wie reflektiert du mit dem umgehst. Und für mich unterstreicht eigentlich jetzt die Auszeichnung viel mehr die Wichtigkeit von dem, was wir auch vor ein paar Wochen schon im Podcast besprochen haben, wo Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade am Hören sind. Nämlich, dass es sich lohnt, weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was die Forbes-Nominierung für mich auch bedeutet, ist, meine Vision ist ein bisschen upspaced und ein bisschen crazy. Und es ist irgendwie noch kein so Proof of Concept 100% da. Es ist auch noch nicht irgendwie financially validated. Und trotzdem habe ich es auf die Liste geschafft, weil Forbes Wert in dieser Vision sieht. Darum einfach auch ein bisschen Delulu sein. Und man muss einfach Leute finden, die die Vision mittragen können. Weil the future is not created yet. Like, we can co-create it. Wenn ich Leute finde, die genauso fest an die Vision glauben, dann können wir es wie zusammen manifestieren.
Nochmal ganz im Sinn von Collective Growth, oder?
Ja, gute Zuhörerin.
Um jetzt noch einmal in Zukunft zu blicken, inwiefern verändert das jetzt deine Ambitionen? Hat es einen Einfluss? Oder sagst du, du machst einfach, oder du fühlst dich bestärkt darin, genauso weiterzumachen, wie du schon vorgehabt hast?
Ich muss sagen, kurzfristig habe ich ein bisschen so Panik bekommen und denke, jetzt muss ich liefern. Jetzt muss ich doch zeigen, was ich mit Blume alles vorhabe. Aber ich bin ja, wieder ein bisschen zur Besinnung gekommen und gemerkt, nein, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Und was ich mache, ist mit Blume in mind. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe Lust mehr auf das Projekt, ich mache jetzt etwas anderes. Sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, um jetzt nochmal so ein bisschen in meine Skills zu investieren, in mein Netzwerk, nochmal ein bisschen andere Erfahrungen zu sammeln, die mir einfach in der Zukunft nur mehr werden helfen, Blume zu etablieren, und ich möchte einfach ja, die Person werden, die das dann umsetzen kann.
Und ich bin mir ganz sicher, dass du das auch wirst. Plus die mediale Aufmerksamkeit, die das doch auch mit sich bringt, kann wiederum Türen öffnen zu neuen Netzwerken, zu neuen spannenden Personen oder vielleicht anderen Unternehmen. Also wer weiß, wie sich das entwickelt. Es bleibt auf jeden Fall unglaublich spannend. Und eben an dieser Stelle gratulieren, das ist wirklich ein mega schönes Achievement.
Danke vielmals. Ich bin auch mega happy. Ich glaube auch, dass ein tolles Netzwerk mit sich bringen wird. Ich habe schon jetzt auch viele neue Connections gemacht und Leute kennengelernt und auch andere Forbes 30 Under 30 Listmakers, wo alles ambitionierte junge Leute sind, die eine andere Mission haben. Und jetzt teilen wir den Meilenstein. Es ist unglaublich motivierend, Teil von dieser Community zu sein.
Und da hat es ja auch noch ein paar von der HSG dabei, was natürlich auch nochmal den Bogen spannt.
Genau.
Das wäre es jetzt auch schon gesehen mit dem kleinen Einschnitt und wir gehen zurück zur ursprünglichen Aufnahme. Ich finde, man spürt in diesem Gespräch wirklich sehr gut raus, was Unternehmertum eigentlich bedeutet. Es sind nicht nur grosse Visionen, sondern eben auch Zweifel, Rückschläge und dann gleichzeitig immer wieder die Entscheidung weiterzumachen, wie du das jetzt auch sehr gut von deiner Seite her erzählt hast. Wegen dem danke ich mal, Sophia, dass du so offen gewesen bist und über den Weg geredet hast. Blume steht für mich sinnbildlich für genau das. Wachsen, auch wenn es schwierig ist.
Schön, das freut mich sehr. Danke dir vielmals, Sira, für deine Zeit.
Ich bin sehr gespannt, wie sich es weiterentwickelt und wünsche dir natürlich auf dem Weg sehr viel ja, Erfolg und aber auch gute Learnings, die du dann langfristig kannst nutzen.
Danke vielmals. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt selber und bin gespannt, dann ein bisschen zu berichten, wenn es dann ein bisschen mehr konkret wird.
Unbedingt. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass die Folge gezeigt hat, dass nicht immer alles nach Plan laufen muss. Und das ist auch nicht schlimm. Was zählt, ist, dass man nicht so schnell aufgibt und Schritt für Schritt weitermacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim HSG-Steuern-Podcast.